Nun lasst mal die Vergangenheit ruhen, sagen manche. Aber die Vergangenheit ruht nicht. Sie ruht nicht hier in den USA, sie ruht auch nicht in Deutschland. Die Vergangenheit ruht nicht, wo ein Völkermord geschah. Weil Unrecht, Qual, Verlust und Schmerz nicht mit denen sterben, die ihm zum Opfer fallen. Ein schweres Trauma begleitet diejenigen, die überleben, für den Rest ihres Lebens. Wie sich das auf das Hier und Jetzt auswirkt und was dabei herauskommt, wenn man die Vergangenheit eben nicht ruhen lässt, diesen Fragen gehe ich heute nach. Am Beispiel von Holocaust-Überlebenden und ihren Familien in den USA. Holocaust. Der systematische Völkermord des deutschen Volkes an den europäischen Juden gründete auf dem vom nationalsozialistischen Regime propagierten und in der Bevölkerung verbreiteten Antisemitismus. Auch Sinti und Roma, Homosexuelle und politische Gegner des Hitlerregimes wurden von den Nazis verfolgt, gefoltert und ermordet, zumeist in Konzentrations- oder Vernichtungslagern. Das ist vorbei. Und doch beschäftigt es die USA heute noch. Ja, ganz recht, die USA. Um das von verschiedenen Seiten anzuschauen, habe ich zwei kluge Gäste eingeladen. Von ihrer Forschung beim Transcending Trauma Project berichtet die klinische Psychologin und Therapeutin Bea Holländer-Goldfein, die seit Jahrzehnten mit Holocaust-Überlebenden und ihren Familien arbeitet und ein Wissen mitbringt, das auch anderweitig hilfreich ist. Gerade heute, bei uns hier in den USA und bei euch da drüben. Außerdem erzählt die Amerikanistin Susanne Rohr, was es mit einer Welle von Romanen der letzten Jahre auf sich hat, die sich mit dem Holocaust befassen. Aber erst einmal, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Notizen aus Amerika. Ich heiße Petrina Engelke und wenn ihr nach dem Hören mehr über die Gäste und das Thema erfahren möchtet, findet ihr weiterführende Links auf der Website, nämlich notizenausamerika.de. Dort könnt ihr euch auch für einen Newsletter anmelden, mit dem ihr eben jene Hintergrundinfos und Hinweise auf neue Sendungen gratis und praktisch ins Haus bekommt. American Trauma. So eine Überschrift würde für so einige Folgen reichen. Warum ich mir dazu ausgerechnet den Holocaust herauspicke, hat mehrere Gründe. Erstens, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit einem historischen oder kollektiven Trauma in den USA befassen, zitieren die Forschung zu Holocaust-Überlebenden oder würdigen sie als wichtigen Ausgangspunkt für dieses Forschungsfeld. Zweitens liegt das Thema einfach gerade im Äther, wegen des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar. Und dann bin ich auch noch per Zufall mitten in einem Bücherberg gelandet. Lauter amerikanische Romane, deren Figuren Antworten über den Zweiten Weltkrieg suchen, genauer gesagt darüber, was ihre aus Europa stammenden Großeltern in dieser Zeit erlebten. Und darüber spreche ich mit einer deutschen Expertin, die, praktischerweise für mich, gerade im Namen der Forschung in New York war. Susanne Rohr ist Professorin für Amerikanistik an der Universität Hamburg und befasst sich in einem großen Forschungsprojekt gerade mit der Darstellung des Holocaust in der deutschen und amerikanischen Literatur des neuen Jahrtausends. Eigentlich muss sie berufsbedingt mit der amerikanischen Literatur auf dem Laufenden bleiben. Und das ist ja schon mehr als genug Lesestoff eigentlich. Nun hat dieses Forschungsansinnen aber dazu geführt, dass sie zum ersten Mal seit langer Zeit auch mal wieder deutsche Romane gelesen hat und auch noch gleich darüber gestaunt hat. Eine deutsche Perspektive, amerikanische Kultur, mittendrin der Holocaust, das dröseln wir jetzt besser erstmal auf. Lassen Sie uns am Anfang mal ganz kurz Ihren Beruf erklären. Also Sie sind Professorin an der Universität Hamburg und jetzt treffen wir uns hier in New York, weil Sie hier forschen, aber ich habe gesehen, dass Sie auch immer wieder als Gastprofessorin an amerikanische Unis eingeladen werden, an Harvard, Columbia, New York University und Smith College. Das kann ich mir jetzt nicht so richtig klar vorstellen. Als deutsche Expertin für amerikanische Kultur werden Sie von US-Unis eingeladen? Wie geht das?
Ja, dazu ist zweierlei zu sagen. Also einmal nicht immer eingeladen. Manchmal lade ich mich auch selber ein, indem ich ein Freisemester gerne für die Forschung dann an einer amerikanischen Uni verbringe, weil die Forschungsmöglichkeiten, sagen wir es so, hier so viel besser sind als an deutschen Universitäten. Aber in der Tat, wenn ich an amerikanischen Universitäten auf Einladung unterrichte, dann glaube ich, dass man durch diesen Blick von außen nochmal neue Aspekte reinbringen kann in eine Diskussion oder vielleicht auch im Unterricht den amerikanischen Studierenden durchaus neue Perspektiven eröffnen kann, weil man eben diese Distanz hat, diesen Blick von außen und eben auch eine wissenschaftliche Betrachtung der amerikanischen Kultur vornimmt. Das ist ein Blick, den man ja wenige hat, wenn man in dieser Kultur lebt und sich aufhält und vielleicht auch in dieser Kultur groß geworden ist, sodass das dann schon eine interessante Reibung manchmal ist, auch für die Studierenden oder auch für die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man dann ins Gespräch kommt. Also wie ich zum Beispiel die amerikanische Kultur wahrnehme und ja, wie sie selber die wahrnehmen.
Und da schaut Susanne Rohr im Moment auf aktuelle Literatur, die sich mit dem Holocaust befasst. Als Basis dafür kennt sie sich natürlich auch mit älteren Werken zum Thema aus, von frühen Autobiografien wie Nacht vom Friedensnobelpreisträger Eli Wiesel über die Comicform wie zum Beispiel Maus von Art Spiegelman bis zum Spielfilm, angefangen mit den berühmten Titeln wie Charlie Chaplins Der große Diktator. Susanne Rohr interessiert sich dabei unter anderem für Tabubrüche. Ein gutes Beispiel dafür ist die Ausstrahlung der amerikanischen TV-Serie Holocaust mit Meryl Streep aus dem Jahr 1978. Sie ist euch vielleicht relativ frisch im Sinn, denn 2019 hat das deutsche Fernsehen sie zum zweiten Mal gezeigt. Beim ersten Mal, 40 Jahre vorher, also 1979, löste Holocaust eine große gesellschaftliche Debatte sowohl in den USA als auch in Deutschland aus. Dort, also in Deutschland, gab es zudem rechtsradikale Sprengstoffanschläge auf deutsche Sendemasten, die eine ganze Reihe von Menschen am Zuschauen hinderte. Davon hatte ich vor der Recherche für diese Sendung noch nie gehört. Das will auch so überhaupt nicht dazu passen, wie ich hier in Amerika immer höre, dass Deutschland so ein Paradebeispiel dafür ist, sich den Fehlern der Vergangenheit zu stellen. Ein Tabubruchbeispiel aus den 90er Jahren wäre Roberto Beninis Spielfilm Das Leben ist schön, der, so lerne ich von Susanne Rohr, unter Fachleuten in ein Genre namens KZ-Komödie eingeordnet wird. Bei dem Wort wird mir ganz anders. Quasi eine Live-Vorführung von Tabu und auch von Forschungsdetails, die aus dem Zusammenhang gerissen ganz leicht zu fiesen Zwecken benutzt werden könnten. Bei einer Aufzählung von Holocaust-Spielfilmen darf natürlich auch nicht der amerikanische Oscar-Gewinner Schindlers Liste von 1993 fehlen. 15 Jahre später bekam der Regisseur Steven Spielberg das Bundesverdienstkreuz. Er hatte nach dem Film die Shoah Foundation gegründet, die in Videointerviews die Geschichten tausender Holocaust-Überlebender archiviert. Der Spielfilm selbst ist allerdings wegen seiner Erzählweise umstritten. Und eines der Argumente, das da immer wieder auftaucht, ist die Amerikanisierung des Holocaust. Auch damit befasst sich Susanne Rohr.
Das bringt uns auch wieder auf die Frage, warum spielt der Holocaust gerade in der amerikanischen Kultur eine solch unendlich große Rolle?
Das ist in der Tat die große Frage. Und da kommen viele Punkte zusammen, wenn man das beantworten will. Der wichtigste ist sicherlich, dass der Holocaust ein so tiefgreifendes Ereignis war, dass er die ganze Welt nachhaltig erschüttert hat. Zudem wohnt in den USA die weltweit zweitgrößte Gruppe der Holocaust-Überlebenden, kurz nach Israel und weit vor Kanada, Australien und Südamerika. Ein Hinweis dazu: Die Holocaust-Überlebenden konnten nirgendwo bleiben, denn nach der Befreiung aus den KZs waren sie staatenlos. Die Nazis hatten ihnen die Staatsbürgerschaft weggenommen und andere Länder verhielten sich, zumindest zunächst, ganz schön reserviert. Auch die USA haben es ihnen nicht gerade leicht gemacht, ins Land zu kommen. Und auch vor 1945 haben sich die USA im Umgang mit jüdischen Flüchtlingen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. 1939 zum Beispiel schickten sie die St. Louis, ein Schiff mit 937 jüdischen Flüchtlingen, zurück nach Europa. Für viele von ihnen bedeutete das den Tod. Und erst Ende 1941 entschlossen sich die USA dazu, mit den Alliierten gegen die Nazis zu kämpfen. So steckt in der amerikanischen Kultur auch ein gutes Stück schlechtes Gewissen. Gleichzeitig findet Susanne Rohr in der amerikanischen Sicht auf den Zweiten Weltkrieg auch ein vereinfachtes Bild von Gut und Böse, nämlich US-Soldaten befreien zusammen mit den Alliierten die Welt vom Bösen. Das klingt nach Superheldenstoff, oder? Tja, die Comicserie Captain America startete mit einem Titel, auf dem Adolf Hitler einen Kinnhaken von Captain America einstecken muss. Das Heft verkaufte sich 1 Million Mal. Es erschien Ende 1940, also noch ein Jahr vor dem Kriegseintritt der USA. Aber nicht nur solche strahlenden Figuren bevölkern die amerikanische Literatur, sondern auch Geschichten von Menschen, die die schlimmsten Sachen überlebt haben, erst recht, wenn diese Geschichten wahr sind. Aber das heißt nicht, sie schauen dabei nur auf das Hinterher, auf das Überleben, auf das Weiterleben, das Vorankommen. Das geht ja auch gar nicht. Den Holocaust kann man nicht als Happy End erzählen. Und obwohl das Ende bekannt ist, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Romane, Comics, Filme und so weiter.
Weil diese unterschiedlichen Narrativen ja auch so national unterschiedlich sind oder in verschiedene literarische und sonstige Traditionen eingefügt sind, entsteht eben wirklich so ein ganz facettenreiches Bild des historischen Ereignisses, wo es einen Unterschied macht, ob Sie als Französin über den Holocaust reden und nachdenken oder als Deutsche oder als Amerikanerin oder als Polin. Also das sind ganz unterschiedliche Versionen.
Susanne Rohr hat dazu selbstredend Beispiele im Kopf aus dem 21. Jahrhundert. Angefangen natürlich mit jüdisch-amerikanischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, zum Beispiel, ach so, ja, Moment, ehe ihr jetzt hektisch nach einem Stift sucht, diese Beispiele und auch, was ich vorher schon erwähnt hatte, findet ihr alle auch auf der Website zum Podcast notizenausamerika.de. Also zum Beispiel Jonathan Safran Foer, Shalom Auslander, Melvin Jules Bouquet, Tova Reich, Boris Fishman. Aber auch Stimmen von Menschen aus anderen Ländern, wie Katja Petrovskaya und Nora Krug. Letztere beschreibt eine spannende Spurensuche in Deutschland, danach, für welche schrecklichen Taten die eigentlichen Vorfahren verantwortlich sein mögen und was das hier und heute bedeutet. Nicht einmal in der Literatur lässt die Vergangenheit sich abhaken und abhängen. Gerade in den neuen Romanen, mit denen Susanne Rohr sich beschäftigt, steht im Mittelpunkt das Trauma.
In dieser Literatur, über die wir jetzt sprechen, ist das, glaube ich, die zentrale Fragestellung, dass sich die zweite Generation und aber auch und gerade die dritte Generation fragt, inwieweit affiziert dieses Trauma meiner Eltern oder Großeltern auch meine eigene Gefühlslage, mein eigenes Leben, inwieweit bin ich dadurch geprägt? Oder inwieweit kann ich dagegen ankämpfen, wie habe ich mich damit auseinanderzusetzen. Und genau um diese Fragen geht es weiterhin durch die nächsten Generationen. Und das finde ich so spannend, dass ein so machtvolles historisches Ereignis so machtvoll weiterwirkt durch die verschiedenen Generationen.
Das ist jetzt natürlich Literatur, nicht das echte Leben, oder? Nee. Also ja, natürlich ist das, worüber ich mit Susanne Rohr gesprochen habe, Literatur und Spielfilm, nicht Sachbuch und Dokumentarfilm. Aber die Frage, ob und wie sich das Trauma eines Menschen auf spätere Generationen übertragen kann, die beschäftigt auch andere Wissenschaften und sogar die US-Regierung. Um sie zu beantworten, gucken Medizin, Psychologie, Neuro- und Sozialwissenschaften und so weiter zuallererst quasi auf die Quelle, also das Trauma bzw. die traumatisierten Menschen. Und dazu gibt es jetzt einen Infoblock. Trauma und PTSD. Ein traumatisches Erlebnis übersteigt die Fähigkeit eines Menschen, mit dem fertig zu werden, was er erlebt hat. Alle möglichen schlechten Erfahrungen und Schwierigkeiten, die das Leben so parat hält, reichen daran nicht heran. Auch wenn es sich so flockig sagt, das war traumatisch. Es ist kompliziert. Auch das Spektrum der möglichen Folgen eines Traumas ist sehr breit und hängt unter anderem davon ab, mit wem man es zu tun hat und mit welchem traumatischen Ereignis. Sprich, es ist keine Sache von nach A passiert B. Das Wissen über die Auswirkungen traumatischer Erlebnisse ist relativ jung. Besonders häufig werden sie heute unter der Abkürzung PTSD zusammengefasst. Das steht für Post-Traumatic Stress Disorder. Erst vor 40 Jahren, nämlich 1980, wurde die posttraumatische Belastungsstörung ins offizielle Klassifikationssystem der amerikanischen Psychiatrie aufgenommen und als Diagnose anerkannt. Sie beschrieb zunächst die schwerwiegende langfristige Wirkung von traumatischer Belastung, die ein erhöhtes Risiko für Sozial- und Verhaltensstörungen nach sich zieht und ihre Wurzeln in Erlebnissen von Krieg, sexueller Gewalt, Kindesmisshandlung, schweren Unfällen und Naturkatastrophen hat. Flashbacks, also plötzliche Erinnerungen oder überhöhte Wachsamkeit oder Vermeidung von allem, was mit dem Trauma zusammenhängt, sind nur die Spitze des Eisbergs an möglichen Auswirkungen eines Traumas. Neuere Forschung bezieht auch körperliche Folgen ein, die beispielsweise zu chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen können. Hinzu kommen können Depressionen, dauerhafte Besorgtheit und vieles mehr. Von einem historischen Trauma sprechen Wissenschaftler, wenn ein Trauma absichtlich und systematisch einer Zielgruppe zugefügt wurde. Das ist dann nicht auf ein katastrophales Ereignis beschränkt, sondern streckt sich über einen ganzen Zeitraum und betrifft eine ganze Bevölkerungsgruppe. Die Abteilung für Familie und Kinder im US-Gesundheitsministerium definiert es so, also jetzt grob übersetzt von mir, das Original stelle ich auf die Website: Ein historisches Trauma erstreckt sich über mehrere Generationen einer bestimmten Gruppe, die eine Kultur, Hautfarbe oder Herkunft gemeinsam hat. Es steht im Zusammenhang mit schwerwiegenden Ereignissen, die eine spezifische Gruppe von Menschen unterdrückt haben, etwa Sklaverei, Vertreibung, der Holocaust und die gewaltsame Kolonialisierung der amerikanischen Ureinwohner. Ein historisches Trauma hinterlässt neben den anderen Traumafolgen auch noch ein Missverhältnis im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen, und das zeigt sich oft nicht nur körperlich und psychisch, sondern auch mit sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit über viele Generationen. Trauma ist eines der Fachgebiete von Bea Hollander Goldfein, die in ihrem Berufsleben viele Aufgaben unter einen Hut bringt. Sie arbeitet als klinische Psychologin und Paar- und Familientherapeutin beim Council for Relationships in Philadelphia, wo sie zudem als Ausbilderin, Therapeutin und Supervisorin im Ausbildungsprogramm für Hochschulabsolventinnen und Absolventen tätig ist. Und obendrein ist sie die Direktorin des Transcending Trauma Project. In unserem Gespräch, das ich später noch komplett veröffentlichen werde, hat sie mir ein Bild mit auf den Weg gegeben, das mir besonders dabei geholfen hat, zu verstehen, was Trauma bedeuten kann. Dafür hat sie den englischen Begriff Shattered Assumptions benutzt. Auf Deutsch würde ich dazu vielleicht zertrümmerte Weltanschauung oder zerstörte Grundannahmen sagen. Darauf kamen wir, als sie mir erklärte, dass sich ein Trauma auch darauf auswirkt, was ein Mensch denkt. Über sich selbst, über die Welt, über Gut und Böse und den Sinn des Lebens. Es kann passieren, dass ein Trauma alles zerstört, was ein Mensch geglaubt hat. Und der muss dann buchstäblich bei Null anfangen und sich sein Weltbild ganz neu aufbauen. Jetzt möchte ich erst recht wissen, wie sich so etwas auf das Umfeld auswirken kann. Und damit beschäftigt sich Bea Hollander Goldfein seit nunmehr 30 Jahren. Sie erforscht Trauma in den Familien von Holocaust-Überlebenden, seit sie Ende der 80er Jahre eine Konferenz veranstaltete, die aus psychologischer Perspektive die Lebenswirklichkeit von Holocaust-Überlebenden und ihren Familien betrachten sollte. Der Ausgangspunkt dafür, an dem Thema dann dran zu bleiben, war eine Lücke. Damals, so erinnert sich Bea Hollander Goldfein, konzentrierten sich die wissenschaftlichen Veröffentlichungen über Trauma auf negative Spätfolgen, nicht nur bei Holocaust-Überlebenden, sondern generell.
And for me and colleagues of mine interested in this topic, it seemed as if the literature were discussing survivors as if they were born the day of the trauma.
Kurz gesagt auf Deutsch, diese Herangehensweise tat so, als ob die Überlebenden erst am Tag des Traumas geboren worden wären. Doch inzwischen hat sich herausgestellt, das Leben eines Menschen vor dem Trauma spielt später eine wichtige Rolle.
There are a lot of differences in responses to trauma among individual and groups. And part of those differences come from who the people were before the trauma happened.
Wie findet man sowas heraus? Qualitative Interviews heißt in der Fachsprache das, was Bea Hollander-Goldfein und ihre Kolleginnen und Kollegen beim Transcending Trauma Project tun.
We interviewed Holocaust survivors, their children, and depending on the age, grandchildren, in terms of full life histories. We didn't focus for survivors just on the war years.
8 bis 12 Stunden lang interviewen sie die Holocaust-Überlebenden, deren Kinder und Enkel über deren ganzes Leben. Oft bedeutet das natürlich mehrere Sitzungen. Mit den Holocaust-Überlebenden sprechen sie über deren Leben vor dem Zweiten Weltkrieg, über ihre Kindheit, ihre Herkunftsfamilien, darüber, was und woran sie glaubten, wie sie sich die Welt erklärten, über ihre Erfahrungen mit anderen Menschen und so weiter. Dann über die Kriegsjahre und dann über das Leben danach, angefangen mit der Befreiung. Und auch für den Teil, der sich mit der Zeit des Holocaust beschäftigt, haben Bea und ihr Team einen ganz speziellen Ansatz.
Many oral history interviews are focused on the facts of a person's experience. We focus on their inner experience, what they were thinking and feeling and going through as they experienced the Holocaust in terms of what they personally went through.
Diese Gespräche führen die Forscherinnen und Forscher nicht mit historischer Ausrichtung, sondern psychologisch orientiert. Sie erfragen, was während des Holocausts in den Menschen vorging. Auch die Kinder der Holocaust-Überlebenden lassen sie zunächst in den Interviews von ihrer Kindheit erzählen. Davon, wie es zu Hause mit ihren Eltern zuging, wie schulische Dinge geregelt waren, wie die Familie mit Problemen umging, welche Beziehungen es zu den Menschen drumherum und zum weiteren Familienkreis gab und so weiter. In diesen Zusammenhang gestellt kommt dann erst die Frage danach, welche Auswirkungen das elterliche Durchleben des Holocausts auf sie, also die Kinder, ihrer Ansicht nach hatte. Je nach Alter konnten die Forscherinnen und Forscher dasselbe auch noch von den Enkelkindern der Holocaust-Überlebenden erfragen. Inzwischen sind mehr als 300 Interviews zusammengekommen. Ein Großteil der Aufnahmen hat das Transcending Trauma Project der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, nämlich in der Sammlung des United States Holocaust Memorial Museums in Washington, also hier in Amerika, und auch in der weltweit bedeutendsten Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Für ihr eigenes Projekt haben Bea Hollander-Goldfein und ihre Kolleginnen und Kollegen die Interviewaufnahmen alle abgetippt und analysiert, mit einem Fokus auf die Familienbeziehungen. Eines der Ergebnisse?
So what we discovered, very briefly stated, is that there were great differences among survivor families, which represents a continuum of coping and adaptation.
Offenbar kann sich ein Trauma tatsächlich über Generationen hinweg auswirken, und zwar ganz unterschiedlich. In Bea Hollander-Goldfeins Untersuchung schält sich heraus, die Art und Weise, wie Holocaust-Überlebende mit ihren Kindern umgehen bzw. umgehen können, ist ein wichtiger Faktor dabei, wie stark die Kinder später in ihrem eigenen Leben vom elterlichen Trauma beeinträchtigt werden. Da geht mir jetzt für einen Moment die Fantasie durch und ich sehe lauter kluge Leute an einer speziellen Erziehungshilfe schrauben und zum Beispiel Kriegsversehrten, Flüchtlingen und Flutopfern kostenlose Maßnahmen anbieten, damit sich deren Trauma nicht auf ihre Kinder und Enkel auswirkt. Kampagne Dein Trauma endet mit dir oder so ähnlich. Aber ich komme gar nicht dazu, das sofort mit Bee zu diskutieren, weil mich das auf eine vorher zu klärende Frage bringt, nämlich, ist es dann besser, den Kindern gar nichts vom Trauma zu sagen? Familiengeheimnis ohne Familie quasi? Oder muss man das sogar ansprechen? Und würde das den traumatisierten Eltern wiederum vielleicht schaden? Es gibt ja nicht so viele Menschen, die bereitwillig über schlimme Erfahrungen sprechen oder überhaupt darüber sprechen können. So ein Schweigen hat sogar ganz spezielle Folgen, wenn es über einer Familie von Holocaust-Überlebenden liegt, wie ich von Bee Holländer-Goldfein lerne. Denn egal, ob Holocaust-Überlebende mit ihrer Familie über die Vergangenheit sprechen oder nicht, die Kinder wissen, dass ihnen unfassbar Schreckliches passiert ist. Schließlich sind ihre Eltern Juden und stammen aus Europa, haben den Holocaust überlebt, über den die Kinder früher oder später die historischen Fakten lernen. Man kann doch nicht mal sagen, wenn die Eltern schweigen, dann malen sich die Kinder das Schlimmste aus. Denn das Schlimmste ist ja tatsächlich passiert. Und die Kinder spüren, dass ihre Eltern gelitten haben und noch immer darunter leiden. Aber sie wissen nicht, was ihren Eltern genau passiert ist. Irgendetwas, um das einordnen oder verstehen zu können. Und so leiden Kinder unter diesem Schweigen. Als Kinder und auch noch als Erwachsene.
Now, some of these second generation people put that into artistic expression. They try and put it into their art, they put it into their music, they put it into their writing, but they don't have the sense of, and I'm going to call it security of knowing, because there's something about knowing from the source, knowing from the parents about what actually happened that provides some sense of groundedness.
Auch wenn so manche Kinder von Holocaust-Überlebenden diese Lücke, dieses Nichtwissen auf künstlerische Art und Weise bearbeiten, es bleibt wie eine ominöse dunkle Wolke, die über ihnen und der Familie schwebt. Das Gefühl lässt sich nicht greifen und damit auch nicht überwinden. Bescheid zu wissen dagegen erdet einen Menschen in gewissem Sinne, sagt Bee Holländer-Goldfein. An dieser Stelle nähern wir uns dem Punkt, der ihrem Projekt seinen Namen gab. Transcending Trauma. Die Chance darauf, ein Trauma zu überwinden. Nicht im Sinne von hinter sich lassen. Das geht nicht. Das Bodenlose verlässt die Überlebenden nie. Sondern es geht darum, eine Chance auf ein Leben danach zu bekommen und Kindern und Enkelkindern einen guten Start zu ermöglichen. Beim darüber reden zeigt sich in dem Projekt noch etwas Erstaunliches. In allen Familien, die interviewt wurden, gibt es eine Schlüsselgeschichte. Die ist nicht nur ganz wichtig für die Holocaust-Überlebenden, die sie erzählen. Auch ihre Kinder erinnern sich in den Interviews lebhaft an diese spezielle Geschichte. Und sie verändert ihre Wirkung. Sie zu hören, tut weh. Sehr. Aber im Laufe der Zeit entsteht daraus noch etwas anderes.
But in the whole story, as shared by the parents, there is also the telling of who the parent was when they went through that experience, what they were thinking, what they were feeling, and what they did. And very often in that learning in the child of who the parent was, even in the context of that horror that they went through, they learned something about the parent which really touched the child and inspired the child.
Diese zentrale Geschichte vom Leiden der Eltern sagt nämlich auch etwas darüber aus, was sie als Menschen ausmachte in diesem Moment, was sie dachten, was sie fühlten, was sie machten, als sie das durchmachen mussten. Und selbst auf dem Hintergrund der entsetzlichen Grauen des Holocaust erfahren Kinder dabei etwas ganz Wichtiges über ihre Eltern, und das prägt sie in einer Phase, in der sie ihre eigene Persönlichkeit aufbauen.
And so from these stories of pain and horror would come something inspirational to the child, but how to be. You know, what attributes are important? And they would become lessons for living. Not living in the context of horror, but living in the context of life, as in terms of moving forward in life.
Sie ziehen daraus eine Lektion fürs Leben weit über das Verhalten in einer furchtbaren Situation hinaus. Nicht direkt in dem Moment, in dem ihre Eltern ihnen von ihren schrecklichen Erlebnissen erzählen, sondern später. Es inspiriert sie, auch so zu werden. Sie lernen, worauf es ankommt im Leben. Bleibt die Frage, ob und wie sich diese ganzen Erkenntnisse auch auf andere Menschen anwenden lassen und was vielleicht sogar jede und jeder von uns tun kann, um traumatisierten Menschen zu helfen oder ihnen zumindest das Leben nicht noch schwerer zu machen. Als erstes führt Bee an, wie wichtig ein Wissen über Trauma ist. Nicht nur im Bereich der psychosozialen Dienste, sondern auch in der Medizin, in Schulen, überhaupt im Bildungswesen. Hierzulande gibt es dafür den Begriff Trauma-Informed Care. Darin geschultes Personal geht davon aus, dass seine Klientel unter einem Trauma leiden könnte und weiß, wie man dem begegnet. Aber vor allem zählt eines.
Beyond that, I think it is very important that there is a bearing witness to the trauma and an openness to conversation and sharing about the trauma.
Zuhören und das drüber reden überhaupt möglich machen. Die Chance, ein Zeugnis abzulegen. Sowas landet aber ganz schnell unten auf der To-Do-Liste, wenn da noch andere Sachen draufstehen. Ab und zu, so erzählt Bee, hat sie mit Einwanderer- und Flüchtlingsorganisationen zu tun und die sind oft völlig überlastet damit, mit dem Papierkram zu helfen und damit, dass die Menschen medizinisch versorgt werden, ein Dach über dem Kopf haben, in der Schule angemeldet, im Sprachkurs, einen Job finden und so weiter. Die Frage danach, woher sie kommen, was sie durchgemacht haben, bleibt dabei auf der Strecke. Und selbst wenn zum Beispiel im Bus auf dem Weg zum Arzt Zeit zum Reden wäre, bleibt das Thema außen vor. Bee glaubt, das liegt unter anderem daran, dass viele Menschen glauben, das Trauma eines anderen spreche man besser nicht an, das verursache ihm nur Schmerzen. Aber, so sagt sie, die spüren diesen Schmerz ja schon, den tragen sie ständig mit sich herum. Ein offenes Ohr, am besten mit einem Grundwissen über Trauma, kann bedeuten, dass die Traumatisierten eine Stimme bekommen.
So the communication is important for the individual, the communication is important within the family, and it is important that the various institutions, organizations that somehow intersect with groups of traumatized individuals are open to the story and can hopefully facilitate the telling of the story.
Außerdem ist es wichtig, dabei zu helfen, dass Betroffene innerhalb ihrer Familie über ihre Erlebnisse sprechen können. Und da sind Bees Meinung nach alle Einrichtungen gefragt, die in irgendeiner Form mit Gruppen traumatisierter Menschen zu tun haben. Ich würde dem noch hinzufügen, dass so etwas nur selten von ganz alleine passiert, sondern meistens, weil einzelne Menschen anfangen, sich dafür einzusetzen. In ihrer Schule, an ihrer Uni, an ihrem Arbeitsplatz oder wo auch immer. So wie Bee Hollander Goldfein sich dafür engagiert, Antworten auf offene Fragen zum Thema Trauma und Holocaust zu finden. Apropos Fragen. Es gibt immer wieder Umfragen dazu, wie es mit dem Wissen über den Holocaust in der Bevölkerung eigentlich aussieht. Da war ich ganz gespannt, welche Unterschiede es wohl zwischen den USA und Deutschland geben mag. Überrascht hat mich dann aber etwas anderes, zumindest auch. Zunächst einmal gab es eine Studie im Auftrag vom US-Sender CNN aus dem Jahr 2018, die wird rauf und runter zitiert. Die haben nach Europa geguckt und festgestellt, dass ein Drittel der befragten Europäerinnen und Europäer sich unter dem Holocaust nicht viel vorstellen kann. Und in Deutschland war das unter relativ jungen Leuten noch mehr und das hat jede Menge Schlagzeilen gemacht. 35% der 18- bis 34-Jährigen in Deutschland sagten in der Umfrage, sie wüssten nur wenig über den Völkermord. Und 5% gaben an, dass sie überhaupt noch nie vom Holocaust gehört hätten. Das ist jeder 20. mehr oder weniger junge Mensch in Deutschland. Für diese Studie hatte CNN insgesamt 7000 Europäer befragt, jeweils 1000 in Österreich, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Polen und Schweden. In den USA ging im Februar 2019 das Pew Research Institute der Frage nach, wie viel Amerikaner über den Holocaust wissen, und befragte dazu 10.971 Menschen. Dabei kam heraus, die meisten erwachsenen US-Bürgerinnen und Bürger wissen, was der Holocaust ist, nämlich 84%, und wann er zumindest ungefähr stattgefunden hat, das wussten 69%. Aber auch dort fallen erschreckende Wissenslücken auf. Und das hat mit der Art und Weise zu tun, wie die Forscherinnen und Forscher fragen. Und das fand ich echt spannend. Nämlich nicht allgemein nach Selbsteinschätzung, wie viel man denn wohl so weiß, sondern mit Hilfe eines Multiple-Choice-Tests. Damit ihr euch das super gut vorstellen könnt, hier zwei Beispiele. Eine Frage war: Wie wurde Hitler zum deutschen Kanzler? Als Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen gab es: durch einen demokratischen politischen Prozess oder durch einen gewaltsamen Umsturz der deutschen Regierung oder als Thronfolger oder durch Absprachen mit Nachbarländern oder weiß ich nicht. Bei den Antworten lagen 43% richtig, die wussten, dass Hitler auf demokratischem Wege an die Macht kam, 25% glaubten an einen gewaltsamen Umsturz. Mal abgesehen von den anderen. Zweite Beispielfrage: Wie viele Juden wurden im Holocaust umgebracht? In dem Multiple-Choice-Test standen als Antworten zur Auswahl weniger als 1 Million, ungefähr 3 Millionen, ungefähr 6 Millionen, ungefähr 12 Millionen und wieder weiß ich nicht. Die richtige Antwort, 6 Millionen, wussten 45% der Amerikaner. Das heißt, mehr als die Hälfte hat da nicht die richtige Antwort parat. Fast ein Drittel sagen bei dieser Frage, sie wissen die Anzahl nicht oder sie gaben gar keine Antwort, haben nichts angekreuzt. Eine Frage, die die Forscherinnen und Forscher angesichts dieses Ergebnisses beschäftigt, sind die insgesamt 14%, die die Zahl der im Holocaust ermordeten Juden unterschätzt, bloß uninformiert oder sind das Holocaustleugner? Also Menschen mit antisemitischen Vorurteilen, die gestützt auf diverse Verschwörungstheorien die Zahlen oder den Holocaust komplett anzweifeln. Angesichts eines Anstiegs antisemitischer Verbrechen in den USA und auch in Deutschland ist das eine ganz schön gewichtige Frage. Bei den vielen Querverbindungen, die das Institut in der Studie untersucht, kam auch Folgendes heraus: Bildung, der Besuch eines Holocaust-Museums und persönliche Bekanntschaft mit Juden gehen mit einem größeren Wissen über den Holocaust einher. Es hat also auch in dieser Hinsicht Sinn, die Vergangenheit nicht ruhen zu lassen. Vergangenheit ist nicht nur ein Stück Schulunterricht, ein spannendes Buch, ein Lexikoneintrag, ein Splitter Erinnerungskultur. Manchmal springt die Vergangenheit aus der Kiste wie ein Teufel. Da ist der Schrecken groß, dabei war sie die ganze Zeit schon da. Das war's für heute mit Notizen aus Amerika. Wenn ihr mehr über diese Studien wissen wollt oder die Titel der Romane, über die wir vorhin gesprochen haben, oder über meine Gäste, Bea Hollander-Goldfein, die übrigens auch ein Buch über ihre Forschung veröffentlicht hat, und Susanne Rohr, die an ihrem Buch zum Thema noch arbeitet, dann schaut auf notizenausamerika.de vorbei, also notizenausamerika, alles zusammengeschrieben, .de. Da findet ihr eine Auswahl an Infos und Links zu dieser Folge und überhaupt. Und wenn ihr schon dabei seid, meldet euch doch für den nagelneuen Newsletter an. Oder bewertet den Podcast auf der Plattform, wo auch immer ihr einen Podcast abonniert. Das hilft immer sehr und ich danke im Voraus und sage bis bald.